Okay.
Aber unser Text und unser Thema stehen an der Leinwand, soll darum gehen, unser Herz zu beschützen. Und wir hatten das gelesen, Nathanael hat es in der Bibellese vorgelesen, in Sprüche 4, Vers 23, gibt uns Gott die Anweisung, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Frage dazu ist nur, wie mache ich das? Und viele, wenn sie daran denken, beschütze, bewahre dein Herz, tendieren eher dazu, ich will es davor bewahren, dass es verletzt wird. Und wenn ich es davor bewahren möchte, dass es verletzt wird, verhärte ich das Herz. Ja, dann lasse ich nichts an mich ran, dann kann auch nichts passieren. Ja, ich ziehe mich zurück, ich distanziere mich, ich höre am besten überhaupt keine Berichte, was in der Welt passiert. Ich will es bewahren, dass es nicht verletzt wird. Aber das ist nicht, was Gott damit meint. Gott hat sich nicht distanziert und gesagt, naja, ich will das nicht an mich herangehen lassen. Sondern er hat sein ganzes Herz uns gegeben, er hat seinen Sohn gegeben, weil er uns so sehr liebte. Und er sagt, das oberste Gebot, was eigentlich alles zusammenfasst, was wir tun sollen, ist, liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich kann also mein Herz nicht beschützen, bewahren, indem ich es einmauere, indem ich es verhärte. Und diese Warnung finden wir in der Schrift immer wieder. Ich habe jetzt eine herausgegriffen in 5. Mose 15, Vers 7. Da hat Mose, bevor sie in das Land eingezogen sind, ihnen noch diese Warnung mitgegeben. Er sagt in 5. Mose 15, Vers 7, wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendein deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen. Also das Herz bewahren und das Herz verhärten sind genau entgegengesetzte Pole. Wenn wir das Herz bewahren sollen, ist es nicht ein Herz hart werden lassen, das nicht mehr angesprochen wird, das nicht mehr betroffen ist von den Umständen um uns herum, sondern ein Herz, das sensibel ist für Gottes Führung. Salomo hat das aufgeschrieben und hat gesagt, mehr als alles, bewahre dein Herz. Das Problem war, er hat sich selber nicht daran gehalten. Und ich glaube, das ist auch heute ein ganz gängiges Problem. Ich glaube, unser größtes Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, was richtig ist, aber dass wir nicht danach handeln. Und wir wollen aus 1. Könige 11 sehen, was wir von Salomo hier lernen können, unser Herz zu beschützen. Ich lese zuerst die Verse 1 und 2 in 1. Könige 11. Dort heißt es, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch gehen. Für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Also wir wollen zuerst sehen, Gott warnt vor den Gefahren. Schon bei der Gesetzgebung hatte Gott vor den Gefahren gerade einer Zuneigung zu diesen Nationen gewarnt. Wir lesen das in 2. Mose 34, da sagt er ihnen schon am Berg Sinai, dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen. Und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Also er sah diese Gefahr und sagte, pass auf, wenn ihr dieses zulasst, ich kenne eure Herzen. Und ich kenne, dass sie dazu neigen, sich abzuwenden und dem, was ihnen gefällt, nachzugeben. Aber damit die Liebe Gottes verlieren. Die Liebe für Gott verlieren, weil sie mehr auf Dinge aus sind und dann nicht mehr den Nächsten lieben. Weil, wenn du Dinge liebst, verhärtet es deine Liebe zu den Menschen um dich herum. Wenn du es liebst, ein großes Auto zu fahren, das ist per se ja nicht verkehrt oder verboten. Aber wenn du sagst, ich setze alles da rein, dieses große Auto zu haben, dann ist mir ein bisschen egal, wie es meinem Nachbarn geht. Ich muss ja das Geld dafür beiseite legen. Und dann ist es mir egal, wie ich vorankomme, damit ich eine Position bekomme, wo ich genug Geld verdiene, damit ich mir das leisten kann. Und etwas, was an sich okay ist, wird gebraucht, um mein Herz zu verhärten und zu verdrängen, was Gott am Herzen liegt. So hat Gott hier schon vor diesem Einfluss gewarnt. Und er hatte auch ganz besondere Warnungen für den König. Und das ist ein bisschen ein längerer Abschnitt, deswegen lese ich den vor. 5. Mose 17, weil Salomo ja König war. Und da hat Gott schon, als es noch gar keinen König gab, unter Mose diese Anweisung aufschreiben lassen. 5. Mose 17, ich lese die Verse 14 bis 20. Dort heißt es, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind. Genau später geschehen, unter König Saul, da hatten die Israeliten genau dieses gesagt. Aber Gott weiß es schon vorher, er sagt das. Dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesen Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Drei besondere Gefahren. Nicht zu viele Pferde, wird anschließend berichtet, Salomo hatte 12.000 davon. Ich würde das mal interpretieren als zu viele. Nicht zu viele Frauen, er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Und nicht so viel Gold und Silber. Und über ihn wird berichtet, dass das Silber als nichts galt, weil man so viel darüber hatte, dass man quasi damit die Straßen pflastern konnte. Dabei hatte er so gut angefangen. Am Anfang seines Lebens, 1. Könige 3, Vers 9, da hat Salomo gebetet, so gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses gewaltige Volk zu richten? Meinte, gib mir ein weises Herz. Gott, ich möchte dieses haben. Und Gott hat dieses Gebet beantwortet. Er war der weiseste Mensch, der zu der Zeit gelebt hat. Aber die Weisheit, das Wissen, er konnte das Richtige aufschreiben, aber hat nicht bedingt, dass er danach gelebt hat. Und es hilft uns nicht, alle Weisheit der Schrift zu haben, wenn wir es nicht umsetzen in unserem Leben. Und er hatte hier ein Problem. Wir haben es gelesen, 1. Könige 11, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Nun, das Problem war nicht die Ausländer. War nicht, dass sie von einem anderen Land kamen. Das war nicht ausländerfeindlich, sondern dass sie nicht im Glauben waren. Das sehen wir dann auch im Neuen Testament wiederholt, 2. Korinther 6, wo es heißt, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Also wenn er hier die Nation benennt, das waren nicht Gläubige aus den Nationen, sondern es waren Ungläubige, mit denen er sich verbunden hat. Und deswegen sollen wir hier lernen, lass dich von Gottes Aussagen leiten, statt vom Aussehen verleiten. Salomo hat es genau andersrum gemacht. Er hat all diese Frauen gesehen und sagt, oh, die sehen schön aus, ich will sie für mich haben. Ja? Wenn es hier steht, er liebte viele ausländische Frauen, dann war diese Liebe nicht ein Verlangen, ihnen zu dienen, sondern sich an ihnen zu bedienen. Hier wird Liebe so gebraucht, wie es heutzutage viel gebraucht wird. Ja. Ich liebe dieses oder jenes. Gemeint ist nicht, ich suche das Beste für, mein Paradebeispiel ist dann immer Schokolade. Ja. Du suchst nicht das Beste für die Schokolade, du möchtest es für dich haben. Und das ist, was ganz viele gebrauchen, wenn sie sagen, ich liebe und setzen eine Person ein. Es ist nicht, ich liebe diese Person in dem Sinne, ich liebe sie, wie Gott sie liebt. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er hat uns nicht so geliebt, dass er uns konsumieren kann. Er sagt nicht, ich habe dich zum Fressen gern. Er sagt, ich liebe dich in dem Sinne von, ich möchte das Beste für dich haben. Und deswegen habe ich meinen Sohn gesandt. Deswegen lade ich dich ein, Gemeinschaft mit mir zu haben. Deswegen habe ich den Zugang zum Himmel ermöglicht durch Jesus Christus. Über Salomo heißt hier in Vers 2, Ende des Verses, er hing an ihnen mit Liebe. Er hängte sich an sie. Und dieses Wort ist das Wort, was als die Ehe eingeführt wird, in 1. Mose 2 gebraucht wird. Ja, sollst Vater und Mutter verlassen und deiner Frau anhangen. Gleiche Wort. Aber er hängte sich an diese Personen statt an eine Person, mit der er dann verheiratet sein würde, und an den Herrn. Und das heißt es in Josua 23, hatte Josua, bevor sie ins Land, oder bevor er verstorben ist, sie waren schon im Land, hatte er den gleichen Ausdruck gebraucht und gesagt, Josua 23, 8, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Ihr sollt euch so hingeben, dass das die eine Zielrichtung ist, weil alles andere wird euch davon ablenken und verhärten. Wenn wir nicht den Herrn von ganzem Herzen lieben, werden wir schnell unser Herz an andere Dinge verlieren. Und er sagte, ich möchte, dass ihr euer Herz bewahrt, dass ihr es weich bewahrt, dass ihr es sensibel behaltet, dass ihr es wirklich für den Herrn hingibt. Gott will uns bewahren. Bewahren nicht vor echter, hingegebener Liebe, aber vor der Diktatur der Triebe. Er möchte, dass wir anders sind als Tiere. Tiere sind so, dass sie sehr schnell das tun, was in ihnen automatisch eingegeben ist. Ja? Einige Tiere schon bei der Geburt können schwimmen, werden im Wasser geboren und schwimmen gleich los. Vögel, die meisten, werden nach ein paar Wochen aus dem Nest geschoben und sie können fliegen. Ein Mensch kannst du nicht nach 3 Wochen rausschieben und sagen, jetzt mach mal. Können wir nicht. Gott hat uns nicht so konzipiert. Er hat uns so geschaffen, weil er wollte, dass es Anleitung gibt. Deswegen sind menschliche Kinder länger bei ihren Eltern als irgendein Tier, das mir bekannt ist. Kann eine Ausnahme geben? Mir ist im Moment keine bekannt. Darfst du mich anschließend gerne darauf hinweisen, wenn du irgend so ein Tier kennst. Aber Gott hat uns besonders geschaffen. Und das nicht nur, um beizubringen, woher kriege ich Essen? Was darf ich trinken und was darf ich nicht trinken? Wie soll ich atmen? Das kriegen wir hin. Aber wie kann ich so leben, wie Gott es konzipiert hat, der uns in seinem Ebenbild geschaffen hat? Wie schaffe ich es, dass wir so leben, dass Gott darin verherrlicht wird, dass wir ein sensibles Herz haben. Und die, die den Herrn abgelehnt haben, und deswegen sehen wir das in unserer Gesellschaft so häufig, die verlieren genau diese Liebe zu Gott und zu dem Nächsten und werden statt von dieser göttlichen Liebe getrieben von Trieben, wie die Tiere. Die sind getrieben, hab Hunger, muss mir was zu fressen holen. Hab diesen Instinkt, ich soll irgendwo hinfliegen, also ein Vogel, ja, und flieg dann los. Und hab dann auch diesen wunderbare Führung von Gott, dass die wissen, wo sie noch nie gewesen sind und fliegen dann nach Afrika und kommen genau dort an, wo sie hin sollen. Sie sind geleitet von diesem Instinkt, von den Trieben, die Gott in sie installiert hat. Und Gott möchte bei uns, dass wir von seiner Liebe geleitet werden. Und das Problem dabei ist unsere Sünde. Gott hat uns so konzipiert, dass wir nach dieser Gemeinschaft mit ihm verlangen sollen. Er war mit den ersten Menschen im Garten, sagte, ich habe euch in meinem Ebenbild geschaffen. Aber der Mensch wollte lieber die Frucht der Erkenntnis haben, als die Gemeinschaft mit Gott. Hat es nicht ganz durchdacht, gebe ich zu. Aber so ist die Sünde in die Welt gekommen. Und seitdem sind uns so häufig Dinge und unser Wohlbefinden wichtiger als die Liebe zu Gott und die Liebe Gottes in uns. Und er warnt davon und sagte, mehr als alles, bewahre dein Herz und ich gebe euch dieses, damit ihr dieses lernt, nicht einfach den Trieben nachzugeben, nicht einfach den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, nicht einfach zu versuchen zu konsumieren und zu bekommen und damit glücklich zu werden. Denn wir werden das bei Salomo gleich sehen. Er hat genau das getan und es hatte nicht das gewünschte Ergebnis. Wir kommen dazu. Nämlich in den folgenden Versen, ich lese die erstmal, Verse 3 bis 11 in 1. Könige 11, Verse 3 bis 11. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israel, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war, und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war, und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnung, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Gott hatte vorab vor den Gefahren gewarnt. Und Gott zeigt jetzt oder verweist auf die Folgen. Wir können an ihm diese traurige Entwicklung sehen. Und es hieß hier, seine Frauen neigten sein Herz anderen Göttern zu. Nicht gleich sofort, aber mit der Zeit. Das sagt hier, als er alt geworden war. Ich will keinem zu nahe treten, aber im biblischen Verständnis, was er hier meinte, war so um die 60 rum. Ja, also mit der Zeit, mehr und mehr, haben sie sein Herz abgewandt vom Herrn und hingewandt zu ihren Göttern. Er hatte sicherlich nie die Absicht, Götzendienst zu betreiben. Aber wollte dann einfach den Frieden wahren oder wie auch immer er sich das zurechtgelegt hat. So beugte er sich den Wünschen seiner Frauen und bog von dem Weg der Nachfolge des Herrn ab. Sein Herz war nicht ungeteilt. Genau das, wovor sein Vater ihn schon gewarnt hatte. In 1. Chronik 28 hat David gesagt, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Du sollst ihm nachfolgen von ganzem Herzen. Und es darf nicht geteilt werden. Im Neuen Testament haben wir dann einen Ausdruck, wo es sagt, jemand ist unbeständig. Und das Wort dort ist eigentlich, zwei Seelen in sich selber drin zu haben. Die versuchen, zwei Herren zu dienen. Und das funktioniert einfach nicht. Salomo hat das versucht, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Aus der irdischen Welt, aus dem Hier und Jetzt, aus dem Habe und dabei gleichzeitig irgendwie geistlich zu sein. Und er hat für uns die Schlussfolgerung aufgeschrieben, und zwar in Prediger. Ich möchte, wenn du deine Bibel dabei hast, dass du das mitliest. Prediger 2, die Verse 7 bis 11. Prediger 2. Und dieses Buch schreibt Salomo ziemlich am Ende seines Lebens. Und hier ist, was er anmerkt. Er sagte, Vers 7, ich kaufte Knechte und Mägde und hatte im Haus geborene Sklaven. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügung der Menschenkinder, Frau und Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Hier schreibt es der vermutlich reichste Mann der Zeit. Oder der damaligen Zeit auf alle Fälle. Ob es jemals jemand anders danach gab, der reicher war, weiß ich nicht. Und er beschreibt, und er sagte, ich habe mir nichts entsagt. Ich habe alles genommen, ich habe alles genossen und ich als König konnte das absolut ausüben. Was es zu kaufen gab, habe ich mir gekauft. Was es einfach irgendwie ich mir nehmen konnte, ich habe es genommen. Ich habe all diese Sachen ausprobiert. Und meine Schlussfolgerung und Warnung an euch ist, es ist wie versuchen, den Wind zu schnappen und festzuhalten. Wird dir nie gelingen. Und das warnt er uns. Und ich glaube, diese Gefahr ist so real für uns. Weil uns immer wieder in unserer Gesellschaft, in der Werbung, in der Wirtschaft dargelegt wird, du musst haben, damit du glücklich und zufriedener bist. Und Salomo sagt, ich habe es probiert. Und ich kann bezeugen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil diese Dinge nie unser Herz erfüllen können. Denn unser Herz ist dazu konzipiert, von Gott gemacht, ihn zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Wenn ich stattdessen versuche, es mit Dingen zu erfüllen, was mir gefällt, bleibt immer eine gewisse Leere darin bestehen, die diese Dinge nie und nimmer erfüllen können. Die Welt stellt sich so verlockend dar, aber lässt dich am Ende leer zurück. Und das selbst dann, wenn du vollen Erfolg hast. Und Salomo hatte das alles. Es war nicht, dass er gesagt hat, ich wünschte mir so sehr, ich hätte dieses und bin unzufrieden, weil ich das nicht gehabt habe und nicht bekommen habe. Sondern er sagte, ich wünschte mir dieses und ich habe mir nichts davon entsagt. Ich habe alles gehabt. Und trotzdem hat es mich nicht zufriedengestellt. Wie kann ich diesen Versuchungen widerstehen? Ich glaube, eine der Hilfestellungen ist, dass Gott uns genau dieses aufgeschrieben hat. Um uns zu sagen, schau her, andere vor dir haben es probiert. Und hier ist jetzt deine Wahl. Entweder du sagst, ich will das unbedingt selber probieren und werde den Versuch von Salomo so gut ich kann wiederholen. Aber er warnt uns, sagt, du wirst auf das gleiche Ergebnis kommen. Oder wir lernen daraus und sagen, ich wiederhole nicht die gleichen Fehler und ich vertraue dem Herrn. Salomo, Herz war nicht ungeteilt, weil er die Dinge, die er für sich besorgt hatte, weil er die nicht aufgeben wollte. Und so baute er die Höhen wieder auf, die Israel zerstören sollte, als Gott ihnen das Land gab. Und dann haben wir von diesen Göttern gelesen, die dir vielleicht nicht viel sagen. Astarte und Milkom und so weiter. Aber zwei von denen werden bezeichnet unter einem Moloch als Scheusal. Und der Grund dafür ist, beide dieser Götter haben als Form ihrer Anbetung Menschenopfer verlangt. Er sagte, von dem Gott, der uns so sehr geliebt hat, der das Beste für uns möchte, wendet er sich ab zu Göttern, die sagen, wenn du meinen Segen haben willst, musst du deine eigenen Kinder mir opfern. Und so wurde der Herr zornig, weil Salomo trotz der Offenbarung und ausdrücklichen Warnung sich abgewandt hatte. Und der bewusste Ungehorsam hatte zur Folge, dass Salomo das Reich verliert. Genau wie vorher schon angekündigt. Ja, paar Kapitel zuvor, 1. Könige 9, ich lese das auch noch kurz. Dort sagt der Herr direkt zu Salomo, 1. Könige 9, Vers 4, und du, wenn du vor mir lebst, ebenso wie dein Vater David gelebt hat, in Lauterkeit des Herzens, also in Hingabe von deinem Herzen und in Aufrichtigkeit, indem du nach all dem handelst, was ich dir geboten habe, wenn du meine Ordnung, meine Rechtsbestimmung einhältst, dann werde ich den Thron deines Königtums über Israel festigen für ewig, so wie ich über deinen Vater David geredet habe, als ich sprach, es soll dir an einem Mann auf dem Thron Israels nicht fehlen. Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Kinder, und meine Gebote und meine Ordnung, die ich euch vorgelegt habe, nicht einhaltet, sondern hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht wegstoßen. So wird Israel zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern werden. Er hat es explizit vorher gewarnt. Er hat gesagt, tu dieses nicht. Es wird zu diesen Konsequenzen führen. Und so beginnt mit König Salomo der geistliche Niedergang, der sich dann bis zur babylonischen Gefangenschaft fortgesetzt hat. Unsere Sünden haben immer Auswirkungen. Auswirkungen auf uns, aber auch Auswirkungen auf andere. Und ich habe dies einmal gehört und ist bei mir hängen geblieben und ich gebe es euch weiter. Sünde zieht dich immer weiter, als du gehen wolltest, hält dich länger, als du bleiben wolltest, und kostet dich mehr, als du zahlen wolltest. Man denkt vielleicht, ja, nur einen Augenblick, nur für einen Moment diesen Spaß haben. Aber Sünde hält dich immer länger fest. Und wir sollen bedenken, wer dahinter steckt und was seine Absichten sind. Und das lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 8, wo es heißt, und 9, seid nüchtern wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Wir sollen verstehen, dass all diese Angebote, die die Welt macht, zu sagen, du brauchst diese Dinge, um zufrieden und glücklich zu sein, dahinter steht jemand, der nicht das Beste für dich möchte. Der Teufel ist wie ein guter Angler oder hier wie ein brüllender Löwe. Der weiß, welcher Köder bei dir zieht. Der weiß, worauf du ansprichst. Und müssen dieses verstehen zu sagen, wenn ich diesem nachgebe, es ist nicht zu meinem Besten. Das wird den Fischen auch vorgetäuscht. Schau mal her. Ganz einfach, ein Wurm direkt vor deiner Nase. Oder ein kleinerer Fisch direkt vor dir. Brauchst gar nicht groß dafür arbeiten. Und er fängt dich. Und das ist, was Satan tut. Der Fürst dieser Welt. Dieses ganze System, das darin ist. Aber der Herr warnt uns. Gott will uns nicht als Opfer haben, sondern er hat sich für uns geopfert. Und so ist das Weltensystem, das sagt, lehne den Herrn ab, der will dich nur einschränken, der will nur von dir haben. Folge einfach deinen Trieben. Folge dem, was du willst. Folge deinem Herzen. Das ist, was Salomo gemacht hat. Und er blieb sehr enttäuscht zurück. Aber Gott will uns zu Menschenfischern machen, nicht um uns gefangen zu nehmen, sondern um uns zu befreien. Vielleicht einfach, damit wir diesen Unterschied noch ein bisschen deutlicher sehen, ist vielleicht der Unterschied zwischen einem Wilderer und einem Ranger oder einem Naturschützer. Okay? Der Wilderer ist dazu da, um die Tiere zu erschießen. Der Ranger schießt die Tiere vielleicht auch, aber um sie zu bewahren, um sie zu markieren, zu impfen, was auch immer. Ja? Sieht manchmal nicht so viel anders aus, aber hat eine ganz andere Absicht und eine ganz andere Auswirkung. Und wir dürfen die nicht verwechseln. Wir müssen sehen, die Welt hat nicht unser Bestes im Sinn. Und das kennst du, wenn man einen Moment drüber nachdenkt. Ja, bei keiner Werbung denkst du, oh, Nivea, keine Werbung, hat an mich gedacht, die ist so besorgt um mich und um mein Wohlergehen. Und deswegen hat sie dieses Produkt erfunden. Worum geht es jeder Firma? Um dein persönliches Wohlergehen? Dass es dir besser geht und dass du gesund und glücklich bist? Ich glaube, da ist ein großes Eurozeichen oder Dollarzeichen. Ein Profit, das die Firma machen will und sagt, ich biete dieses an, nicht weil ich um die einzelnen Personen, die kennen sie ja noch nicht mal, so besorgt sind, sondern weil sie sagen, was kann ich machen, um dich zu gebrauchen, damit ich mein Ziel erreiche? Das ist das System der Welt. Und Gott hat es genau andersherum. Er sagte, ich gebe mein Kostbarstes. Und ich kenne tatsächlich jeden unter euch. Er ist allwissend. Und für viele ist Allwissenheit immer so, er weiß alles, was ich verkehrt gemacht habe. Aber er sagte, ja, ich weiß alles. Aber das hat ihn nicht zur Abneigung getrieben, sondern zu seiner Hingabe. Er sagte, ich sehe dieses und ich sehe die Bedürftigkeit der Menschen. Okay? Wenn du, der du in Gottes Ebenbild gemacht bist, wenn du Leute in Not siehst, war irgendwo Erdbeben gewesen, war Krieg gewesen und du siehst gerade Kinder, was macht es mit deinem Herzen? Es tut dir ja leid für die und du sagst, okay, wie kann ich helfen, wie kann ich unterstützen? Das ist nur ein schwaches Abbild von dem Herrn, der uns geschaffen hat, in dessen Ebenbild wir gemacht sind. Deswegen ist das noch in uns drin. Und er sieht uns und sieht uns so. Sieht uns nicht so sehr als die, die ihm widerstehen, sondern sieht uns als seine Geschöpfe, die in Not sind und wo er uns helfen kann und einen Ausweg bereitet. Und das hat er genau in Christus getan. Aber weil er uns nicht zwingen will, hat er es hier so dargestellt und hat gesagt, pass auf, ich sage euch vorab, ich warne, geh nicht diesen Weg, folg nicht anderen Göttern, die haben nicht das gleiche Herz für dich. Die wollen nicht dein Bestes, die wollen dich gebrauchen. Und dann lässt der Salomo aus seinen eigenen Wünschen heraus dagegen leben und sagt, hier sind die Konsequenzen, hier ist was daraus passiert. Und Salomo schreibt es selber auf und sagt, ich hatte all dieses und ich habe es anders versucht, als der Herr gesagt hat und es hat nichts Gutes gebracht. Und dann heißt es in 1. Könige 11, in Vers 12, doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, deines Vaters Davids wegen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es, das Königreich, reißen. Doch will ich nicht das ganze Königreich wegreißen, einen Stamm will ich deinem Sohn geben, wegen meines Knechtes David und Jerusalems wegen, das ich erwählt habe. In diesem Ganzen, okay, hier war die Warnung. Hier ist, was Salomo getan hat. Er hat sein Herz anderen Dingen hingegeben, nicht dem Herrn hingegeben. Und es wurde verhärtet, es wurde gedrängt von den Trieben, statt von einer wirklichen Liebe. Und dann sagt er, doch oder aber, Gott gewährt Gnade. Es gibt noch Zeit, ich tue es nicht jetzt, Und es wird einen treuen Stamm geben, der dir bewahrt bleibt. So schafft es der Herr, sowohl seine Verheißung zu erfüllen, als auch die Konsequenzen durchzusetzen. Er hat immer gesagt, er ist unter anderem ein eifersüchtiger Gott. Aber er hält auch einen Ausweg bereit. In Psalm 2, Vers 12, von David geschrieben, also von Salomos Vater, sagt er, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wir hatten vorhin davon gesprochen, Juden lesen das Alte Testament. Wer ist der Sohn? War nicht Davids Sohn, weil wenn es Davids Sohn wäre, dann sollte Salomo sich selber küssen. Das ist nicht, was gemeint ist. Er hat angekündigt, ich werde meinen Sohn, Gott, den Sohn, Jesus Christus, ich werde ihn senden. Und es ist jetzt nicht, du musst ihn leiblich küssen, das können wir heutzutage nicht mehr, aber du musst ihn lieb gewinnen. Und wer sich bei ihm bergt, wer sich bei ihm den Schutz findet, der wird bewahrt vor Gottes Zorn. Diesen Ausweg hat Gott selber bereitet. Er hat seinen Sohn gesandt, der Gottes Zorn auf sich genommen hat. Das hebt nicht alle irdischen Folgen auf, aber es gibt uns eine himmlische Hoffnung. 1. Thessalonicher 5. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Meine Absicht, Gottes Absicht, war nicht der Zorn. Das ist nicht, was er erreichen möchte. Er droht damit, damit er es vermeiden kann. Ja, vielleicht hast du schon mal zu deinem Kind gesagt, tue das nicht. Wenn doch, hier ist die Konsequenz. Das wird passieren. Wolltest du unbedingt, dass das passiert? Ja, wenn du, weiß ich nicht, deine Hand nochmal Richtung Herdplatte tust, dann schlage ich drauf, damit du dich nicht verbrennst. War jetzt dein Ziel, oh, ich will draufschlagen, mach doch. Natürlich nicht. Du willst, dass sie es von vornherein nicht tun. Du würdest es nur tun, um größere Schmerzen zu vermeiden. Und so ist Gott. Er sagt, du nicht, ich will das Beste für dich. Und wenn ich die Konsequenzen androhe, dann nur, um dich vor Schlimmerem zu bewahren. Und er sagte, ich habe dich nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils, zum Erlangen der Herrlichkeit, um bei mir zu sein, wo es kein Schmerz, keine Tränen mehr gibt. Und das ist möglich durch Jesus Christus. Und er sagt hier, doch in deinen Tagen will ich es nicht tun. Wegen David, wegen deinem Vater. Nicht, weil der so gut war, aber weil Gott es ihm versprochen hatte. Wir lesen in 2. Samuel 7, Vers 16, dein Haus, auf David bezogen, und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das ist, was Gott ihm versprochen hatte. Deswegen hatte ich schon gesagt, Gott hält ein, dass er sowohl seine Warnung erfüllen kann, als auch seine Verheißung gegenüber treu zu sein. Und so hat David mittlerweile ein Nachkommen, der für ewig auf dem Thron sitzt. Und das ist nicht Salomo, weil der ist gestorben. Aber er hat seinen Sohn, Gott den Sohn gesandt, der ewig herrschen wird. Und hat das bei Salomo gewirkt? Hat das funktioniert? Ich denke schon. Ich habe gesagt, Prediger ist das Buch, was er am Ende seines Lebens geschrieben hat. Hier sind die letzten zwei Verse aus diesem Buch. Das Endergebnis, schreibt Salomo, des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böses, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Was ich von all dem, was ich hatte, gelernt habe, all diese Dinge, die ich hatte, es war wie ein Versuchen vom Festhalten vom Wind. Hat nicht funktioniert. Aber ich habe gelernt, es ist gut, den Herrn zu fürchten, seine Gebote zu halten, mit ihm zu wandeln. Gott wird es ins Gericht bringen. Aber wir dürfen auch wissen, Gott hat dieses Gericht schon gebracht für alle die, die auf Jesus Christus vertrauen. Da hat er sein Gericht, sein Zorn auf seinen Sohn gelegt, damit wir Vergebung haben können. Aber vielleicht sagt der eine oder andere hier schon, es ist zu spät für mich. ich habe schon die Fehler von Salomo wiederholt. Vielleicht nicht ganz so viel, nicht ganz so viele Pferde, nicht ganz so viele Frauen, nicht ganz so viel Geld, aber den Prinzip, dass ich danach gestrebt habe, dass mein Herz nicht ungeteilt ist, das ist bei mir schon geschehen. Was dann? Dann bekenne es heute und kehre um. Es ist nicht zu spät. Wie wir bei David gesehen haben, der ist auch zwischendurch abgewichen. Aber sein Herz blieb sensibel für den Herrn. Ist dein Herz sensibel? Sagst du, Gott, bewahre mein Herz. Bewahre mein Herz, dass es sensibel bleibt für deine Führung. Dass ich dich wirklich liebe, mehr als alles. Und bereit bin, dem zu folgen, was du sagst. Seine Gnade gilt, solange wir leben. Aber seine Gnade soll uns gerade auch vor den Folgen der Sünde bewahren. Es ist kein Freibrief zu sündigen, das sehen wir hier bei Salomo. Aber es ist eine Vergebung, wenn ich doch abgewichen bin. Ich darf umkehren und er nimmt uns auf. Warnte und sagte, bitte, bitte, bewahre dein Herz mehr als alles, denn es ist die Quelle der Entscheidung. Ist dein Herz darauf ausgerichtet, Gott zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat? Oder sagst du, nee, ich schiebe den Herrn beiseite. Ich will diese Dinge haben. Und dafür hat er uns Salomo gegeben und aufgeschrieben und gesagt, ich möchte nicht, dass du es tust. Ich weiß, wohin das führt. Und ich möchte, dass du es vermeiden kannst. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, ich habe mich verführen lassen. Deswegen hat er es uns gegeben, dass wir es einsehen, dass wir umkehren. Wie schaut es bei dir aus? Ist dein Herz erfüllt von Gottes Liebe oder verführt von den Dingen dieser Welt? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns warnst, weil du uns liebst, weil du das Beste für uns möchtest. Und ich bete, Herr, ich weiß, die Versuchung, die Verführung dieser Welt sind verführerisch. Sie sehen so gut aus, aber du zeigst uns, wohin das führt, um uns zu warnen. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, uns nicht verführen zu lassen, sondern dich wirklich von ganzem Herzen zu lieben. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist, der ganz hingegeben ist den Dingen dieser Welt. Ich bete, dass du zur Umkehr führst. Ich bete, wenn Christen hier sind, die wie Salomo ihr Herz sich haben neigen lassen, nicht zufrieden zu sein mit dir und dem, was du uns gegeben hast, sondern immer mehr von anderen Dingen zu wollen. Ich bete, dass wir es einsehen, dass wir umkehren. Herr, wir brauchen dich. Und ich danke dir, dass du uns die Warnung von Salomo gegeben hast und noch mehr als das, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass er die Strafe für uns bezahlt hat, dass wir mit dir versöhnt sein können, dass wir, egal wie es bisher bei uns gelaufen ist, dass wir heute umkehren dürfen. Und wer zu dir kommt, den wirst du nicht abweisen. So hast du immer wieder aufgerufen, tut Buße, kehrt um, glaubt an Christus, vertraut ihm. Herr, ich bete, dass wir diese Menschen sind, die dir vertrauen, die dir nachfolgen, die dich von ganzem Herzen lieben und die sich bewusst sind, du tust das, weil du uns liebst, weil du das Beste für uns möchtest. Und das Beste ist nicht das Hier und Jetzt, sondern das Beste ist, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Hilf uns, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, uns nicht beiseite drängen lassen durch die Dinge dieser Welt. Und hilf uns, dass wir dem nicht nur intellektuell zustimmen, jetzt abnicken, sondern dass du uns hilfst, danach zu leben, dass wir auch entsprechende Früchte in unserem Leben haben. Wir befehlen uns dir an und bitten, Herr, hilf du, dass deine Warnung unser Leben prägt und wir nicht einfach wie Salomo, wir hören das von anderen, er hat es von David gehört, sondern dass wir verändert werden, andere Entscheidungen treffen auf der Grundlage dessen, was du uns in deinem Wort sagst. In Jesu Namen. Amen.